Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Am 13. Juni stimmen wir ab, unter anderem über zwei Agrarinitiativen, Trinkwasser- und Pestizidinitiativen. Die zwei Initiativen sind hoch umstritten. Sie wollen die Landwirtschaft ökologischer, sauberer machen. Und das ist der Anlass für mich, dass ich heute mit dem, ja, ich kann es nicht anders sagen, mit dem mächtigsten Bauer von der Schweiz rede, mit dem Präsidenten vom Schweizer Bauernverband. Herzlich willkommen, Herr Ritter.
Grüezi, Herr Brennwald.
Sie sind einerseits der Präsident vom Bauernverband, Sie sind auch Nationalrat der CVP, also heute die Mitte. Und Sie sind natürlich selber Bauer, und zwar sind Sie Biobauer. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es Ihnen heute?
Als Bauer selber oder als Politiker?
Als Ganzes, im ganzen Paket.
Ja, im Moment bin ich schon ziemlich angespannt. Ich würde es nicht mehr so sexy sagen. Die Abstimmungen sind natürlich für uns eine grosse Herausforderung und für die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft sehr bedeutend.
Ja, aber wenn Sie schon zurückfragen, dann können wir Sie auch unterteilen. Wie gut geht es Ihnen als Politiker, Nationalrat?
Ja, dort bin ich vielleicht in der Garde 4 im Moment. Eben, dort ist es sehr schwierig. Dort hat man wirklich sehr viel, wo man herausgefordert ist. Und als Bauer selber, dort geht es ein bisschen. Wir haben einen tollen Betrieb und die Söhne sind auch auf dem Betrieb, die Frau schauen zum Betrieb. Dort würde ich jetzt mal sicher eine 8 sagen. Wir haben ein bisschen viel Regen im Moment, aber eine 8.
Ach, der Regen. Wir könnten eine ganze Stunde über den verdammten Regen reden, aber das machen wir nicht. Und ich muss aufpassen, dass ich beim Thema bleibe. Genau, Sie haben ein volles Programm, Sie sind natürlich extrem unterwegs jetzt auch wegen diesen Initiativen. Wann sind Sie heute aufgestanden?
Ja, heute bin ich in Bern gewesen. Wir haben heute noch Wirtschaftskommissionssitzung gehabt. Heute bin ich etwa um 6:30 aufgestanden. Zuerst ein bisschen die Zeitungen schauen, was geht, das Morgen ist. Und dann schaue ich, dass ich ein bisschen bei Zeiten wieder im Sitzungszimmer bin.
Okay, nachher gehen Sie zum Blick und wie sieht der Rest vom Tag aus?
Ja, nachher gehe ich wieder heim, dann heim Post machen, dass ich morgen habe ich Rechtsprogramm wieder, dass ich alles gerichtet habe, vorbereitet habe, dass ich morgen weiter kann.
Ich will, dass wir Sie nachher kennenlernen können für die Leute, die nur quasi einfach wissen, der ist der Präsident vom Bauernverband. Sie sind Biobauer. Das ist eigentlich unüblich. Sie sind der erste Bio-Bauer, der an der Spitze ist vom Schweizerischen Bauernverband.
Das ist richtig. Ja, ist sicher hier ein Novum gewesen, 2012, dass ein Bio-Bauer da geschafft hat. Aber schon ein Zeichen, dass der Verband offen ist, eben auch für sehr naturnahe Landwirtschaft, für die Umweltanliegen. Ich glaube, ist hier ein wichtiges Zeichen gewesen an dieser Delegiertenversammlung.
Aber Sie sind eigentlich in der Minderheit, Bio. Ich weiss, von den Konsumenten her sind es etwa 10%, die Bioprodukte kaufen. Bei den Bauern selber weiss ich nicht, wie gross der Anteil ist von den Bio-Bauern.
Etwa 15% haben wir jetzt.
Also, sie sind in einer Minderheit eigentlich.
Ja, ist eine kleine Minderheit, aber gut organisiert und hat auch viele gute Leute dabei, die sich auch einbringen.
Wieso sind sie Bio-Bauer?
Ja, die Produktion passt auf der einen Seite sicher sehr gut zu unserem Standort. Wir sind im Landschaftsschutzgebiet drin, haben dort viele Naturschutzflächen, 200 Hochstammobstbäume, selber haben wir auch Bienen. Also wir sind in einem Gebiet drin, wo die Produktion gut dazu passt, ein bisschen naturnäher. Passt aber auch zu unserer Philosophie, von meiner Frau, von mir, dass uns eben die Natur, die Pflanzen sehr viel bedeutet und darum passt dann auch die biologische Produktion sehr gut zu uns.
Stimmt's, dass Sie an einem ziemlichen Stotzen, an einem Steilhang eigentlich die Bauern tun?
Ja, das ist richtig. Unten ist eben Strindalebene, oben ist Hügelix, Appenzellenland und wir sind dazwischen drin, wo es eben halt ein bisschen darauf geht. Wir haben aber einen Berg oben alles, wir haben ein bisschen ebenere Flächen, teilweise so Hügelix und teilweise dann sehr steile Flächen. Und die tun wir auch differenziert bewirtschaften. Gerade die ganz steilen sind interessant für schöne Trockenstandorte, für sehr schöne Naturschutzflächen. Da haben wir ein paar ganz schöne Sachen.
Ich will noch schnell ein paar persönliche Fragen stellen und nachher machen wir natürlich ein bisschen härtere Befragung, eine kritischere Befragung zu diesen beiden Initiativen. Aber bleiben wir noch schnell bei Ihnen als Person. Es hat vor allem ein grosses Porträt gegeben in der NZZ über Sie. Und dort hat es ein paar Sachen, die mich interessieren. Aber ich möchte vielleicht zuerst selber fragen, würde sich selber als Charakter beschreiben?
Ja gut, grundsätzlich bin ich harmoniebedürftig. Ich gern, wenn alles die Welt ein bisschen ordentlich ist. Aber ich habe auch einen grossen Gerechtigkeitssinn. Für mich ist wichtig, dass fair zu und her geht, dass eben für alle ein bisschen stimmt. Nachhaltigkeit ist für mich auch ein bisschen wichtig. Also Produktion, Ökologie und Soziales ein bisschen im Einklang ist. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich gerne ein bisschen friedlich mit unserer Familie, daheim, mit den Tieren. Und gleich bin ich der Meinung, man muss sich halt etwas engagieren im Leben, dass man etwas auch schaffen kann.
Es tut mir eigentlich leid, dass ich jetzt so fest gelacht habe, weil das könnte jetzt ein bisschen unanständig wirken. Das habe ich nicht wollen. Aber wenn man so ein bisschen liest, wie sie von anderen charakterisiert werden, oder wenn man so, wie man sie schon im Kampf erlebt hat, dann ist das jetzt halt doch ein bisschen, mindestens auf den ersten Moment ein bisschen lustig, wenn sie sagen, sie sind harmoniebedürftig. Sie sind katholisch?
Richtig, ja.
Sie sind recht fromm, oder?
Ja, ich bin eigentlich ein frommer Mensch. Der Herrgott gibt mir viel Kraft, auch gerade in schwierigen Situationen. Der Bau selber ist eben auch der Natur vielfach ausgeliefert, wie jetzt, wenn das Wetter halt nicht so tut, wie es wir gerne haben. Da wirst du manchmal bescheiden und demütig. Auch bei den Tieren haben wir manchmal Krankheiten, die ganz schwierig sind. Und irgendwoher musst du dann Kraft haben, um wieder hoch können mit dem umgehen, auf der Alp oben. Und da gibt mir der Glaube, gibt mir selber viel.
Sind Sie durch das, nehme ich jetzt mal an, auch relativ konservativ?
Ja, man ist sicher verhaftet auf der Erde, auf dem Boden. Man ist ganz auch bescheiden drin. Da geht sicher auch ein konservativer Touch. Und man probiert auch eben halt dann mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben, bei allem, was passiert. Ja.
Ich will den Bogen machen zu Ihnen als Bauer und als pure Politiker. Bauern werden als konservativ bzw. als nicht innovativ oder nicht fortschrittlich wahrgenommen in all diesen Debatten, die wir in den vielen Jahren über Bauern hatten. Also eigentlich passt es zu Ihnen.
Ja, ich bin gleich Bio-Bauer. Also auf der einen Seite, konservativ heisst immer, dass man einen bewährten festhalten tut. Ich bin glaube ich gleich offen für Neues. Ich habe schon vor 20 Jahren den Betrieb auf Bio umgestellt. Ich habe immer auch wieder probiert, etwas Neues anzufangen auf unserem Betrieb. Mit Ackerbau vor einigen Jahren auch probiert, halt mit neuen Baumsorten etwas probiert zu machen.
Baumsorten?
Also, Bäume sind ja. Neue Bäume, die auch wieder neue Früchte bringen. Man kann dann auch wieder verkaufen. Eben Bienen haben wir auch, habe ich selber angefangen. Immer wieder etwas Neues auch mit meiner politischen Tätigkeit, immer wieder eine neue Herausforderung gesucht. Also konservativ sein heisst nicht, dass man nicht offen ist für Neues, sondern halt auch ein bisschen im Bewährten festhalten und vielleicht auch Freude an gewissen Traditionen.
Wie kommt der NZZ in diesem Porträt drauf? Und ich zitiere, er will die ökologische Wende in der Landwirtschaft verhindern.
Ja, damit die Aussage wäre sicher so nicht richtig. Für mich ist die ökologische Wende, die wäre für mich absolut denkbar. Für mich ist aber entscheidend, dass der Konsum am Markt eben auch da entsprechend honoriert. Wir haben zurzeit einen Absatz von 11% Bioprodukte. Da sind wir dankbar für alle, die da kaufen. Aber das sind 11%. Und wenn 30-40% Bioprodukte könnten verkauft werden, wo wir auch da produzieren. Ich bin einfach überzeugt, dass der Konsument da muss auslösen und nicht der Politiker. Der Konsument entscheidet, was wir sollen produzieren und nicht die Politik zu Bern.
Wir kommen nachher ein bisschen detaillierter auf das zurück. Ich will noch gerne bei Ihnen als Person bleiben. Ihre Parlamentskollegen werden zitiert, anonym, muss man allerdings sagen. Und ich zitiere es. Parlamentskollegen sagen, sie können stur sein, berechnend und manchmal rücksichtslos.
Ja, also da ist jetzt schon gerade gegeben. Es ist anonym. Man hat natürlich in Bern nicht nur politische Freunde, da ist das so. Wenn man erfolgreich ist in Bern, gibt es auch Nieder. Und ich sage immer, wenn man keine Nieder mehr hat, dann geht es einem wirklich schlecht. Und der Nied muss man sich verdienen. Das Mitleid kommt in Bern aber vergeben über. Mhm. Und das ist etwas, was man immer mal so ein bisschen im Hinterkopf hat. Es ist halt so, wir probieren Mehrheiten zu finden, Mehrheiten zusammenzubringen. Und manchmal machen wir es gut, manchmal geraten es ein bisschen weniger. Und dann gibt es sicher auch Leute, die dann halt nicht einverstanden sind mit dem, was man erreicht. Aber das ist halt in jedem Geschäft so. Man muss Mehrheiten haben, um auch sich durchsetzen. Und das ist ja auch in der Politik so.
Ich finde es interessant, jetzt auch die Stimmung zu spüren im Land mit diesen zwei Initiativen. Die Landwirtschaft ist natürlich schon, ist immer ein grosses Thema gewesen, das ist klar. Aber jetzt spürt man so eine Art Ambivalenz in der Bevölkerung. Also, die Bauern sagen natürlich, die Initiativen sind extrem. Wir können das anschauen nachher miteinander. Es gibt aber sehr viele Leute, die halt wirklich finden, dass die Landwirtschaft eigentlich in der Schweiz immer auf dem Bremspedal gestanden ist, wenn es um Reformen gegangen ist. Also ich mache schnell eine Rückblende. 1996 hat es eine Abstimmung gegeben und einen Verfassungsartikel, der von den Bauern verlangt, dass sie zwar einerseits Geld bekommen, also Direktzahlungen, aber dass sie müssen ökologisch und nachhaltig produzieren. Ökologisch, auch marktwirtschaftlich, aber vor allem ökologisch. Und es haben einfach viele Leute das Gefühl, die Bauern, die machen das eigentlich nicht wirklich ernsthaft.
Ja, aber das wäre falsch. Also die Landwirtschaft hat sich ja, ich bin seit 1989 selber Bauer, extrem bewegt. Wenn ich sage, was wir gerade im ökologischen Bereich heute machen, ich würde sagen, das ist der Bereich, der sich mit Abstand am meisten bewegt hat die letzten 30 Jahre. Wir haben heute 18% Biodiversitätsförderfläche, also 180.000 Hektar, wo wir naturnah bewirtschaftet auf dem Kulturland. Darauf sind 40% oder 70.000 Hektar haben eine reiche Pflanzenvielfalt. Da tut man Blümchen anzählen. Auf meinem Betrieb ist fast alles in dieser Kategorie.
Jetzt weiss ich natürlich nicht, wie viel das vom Gesamten ist. So in Hektaren
kann man Million aus, miteinander ist eine Million Hektar, die man bewirtschaftet. Das ist ein Viertel von der Landesfläche. Und 30% ist ja Wald. Und dann haben wir 12%, die noch Sämmerungsflächen. Das sind eine halbe Million Hektar. Die sind ja sowieso sehr naturnah. Dort dünkt man ja nur eine Kuh vorzu auch liegen lassen. Also die Landwirtschaft ist sehr naturnah, hat sehr viel gemacht. Ich sage nicht, wir können noch zusätzliche Sachen machen. Das will ich nicht sagen. Aber die Landwirtschaft hat sich extrem bewegt die letzten 25 Jahre. Nur seitdem wir sie buben. Und wir haben völlig eine andere Landwirtschaft, als ich da noch gelernt habe, 1987 in der Landwirtschaftsschule.
Also ich würde Sie gerne mit ein paar Sachen konfrontieren, die man jetzt so liest und wo man auch nachrecherchieren kann. Es gibt zum Beispiel Umweltziele, die das Bundesamt für Umwelt formuliert hat. Für die Landwirtschaft kennen Sie natürlich. 2016 sind die das letzte Mal geprüft worden. Das Ergebnis ist sehr negativ. Es wird kein einziges von diesen 13 Umweltzielen erfüllt.
Ja, das ist jetzt etwas, auch, was mich stört. Oder? Der Bericht ist 2016 rausgekommen, das ist 5 Jahre. Die Zahlen, die da das Bundesamt als Grundlage genommen hat für den Bericht, sind aus dem Jahr 2013. Und das war vor mir, die jetzige aktuelle Agrarpolitik AP 1417 angefangen haben. Das war aus 2014. Und wenn ich heute die heutige Bilanz anschaue, aktuell 2020, kann man von diesen Unterzielen, es gibt ja 39 Unterziele in diesen Zielen, die Sie gesagt haben, haben wir 7 vollumfänglich erreicht, 23 haben wir 60-80% erreicht und bei 9 haben wir heute keine Aussage tätigen. Ja, und gesamt gesehen haben wir feststellen, haben wir die Ziele zu einem überwiegenden Anteil erreicht. Die Zahlen, die immer zitiert werden, die sind aus dem Jahr 2013. Da stört mich jetzt ein bisschen, dass man keine aktuellere Zahlen hat.
Gut, das ist ein Beispiel. Ich bringe ein anderes Beispiel. Ammoniak-Emissionen 70% höher, als es im Umweltschutzgesetz erlaubt ist.
Ja, beim Ammoniak ist sicher etwas, was für uns wichtig ist, dass wir das Ammoniak zu der Pflanzenwurzel herbringen. Das ist wie Geld, das ist wie Treibstoff
für unsere Pflanzen. Ammoniak ist was? Ist eine Stickstoffverbindung,
oder? Ja. Und die ist sehr wichtig für uns, für das Pflanzenwachstum. Und der Bau selber hat ein grosses Interesse, dass man ja nichts verliert, weder in die Luft noch ins Wasser. Ammoniak ist aber sehr flüchtig. Es geht schnell in die Nitratverbindungen, es sind andere Verbindungen, die gehen schnell in die Luft raus.
Und die Zehen, es geht in die Zehen, oder? Die Zehen sind,
genau,
sind voll, haben viel zu viel von dem,
müssen nicht belüftet alle
werden. Nein, nicht alle.
Nicht alle. Wir haben Tage, die zu wenig haben, wo unsere Fische dann zu uns kommen und sagen, zum Beispiel der Bodensee hat heute zu wenig und dann haben wir zu wenig Algenwachstum und dann sagen sie, ja, man sollte ein bisschen mehr Nitrat haben aus der Abwasserreinigungsanlage. Ja, genau. Aber da ist dann abgelehnt worden vom Parlament, Zehen aufdüngen, was ich auch begriffen habe. Aber das ist ein Thema, dass wir heute Zehen haben, wo noch ein bisschen zu viel haben. Wir haben ein paar Seen, die heute sehr nährstoffarm sind und eigentlich die Fische gerne hätten, wenn sie noch ein bisschen mehr Nährstoff drin hätten, dass die Algen ein bisschen mehr wollen wachsen. Und da ist immer Kunst, dass man eben den Mittelweg findet, dass man weiss,
aber 70% höher als Umweltschutzgesetz erlaubt, ist kein Mittelweg. Das ist
Nein. Und da ist auch das Ziel, dass wir das reduzieren können. Da gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Wir haben die letzten Jahre sehr viele Technik investiert. Da gibt es aber Zielkonflikte. Das alles, was wir die letzten Jahre zum Beispiel mit Schleppschläuchen erreicht haben, haben wir mit der Freilaufstelle, die offen
sind. Warte, das geht mir schnell. Viele Leute sind ja leider nicht mehr auf dem Land lebend. Ja, ja. Schleppschläuche, das hat mit Gülle zu tun.
Genau, Gülle, wo man da die Schläuche nachzüchten am Boden, dass eben da weniger versprüht wird.
Also und nicht mehr einfach so spritzen, wie wir so uns noch gewöhnt sind, wo der Propeller dreht und es spritzt.
Genau. Oder mit den Schläuchen kannst du die Emissionen in die Luft verringern. Ja. Und auf der anderen Seite sind Stellen, die eben offen sind, wo Freilauf ist, wo sehr tiergerecht sind, wo man eigentlich wegen der Tierwohl auch baut und realisiert. Die sind aber offen und dort kann dann wieder mehr Ammoniak entweichen. Und wir haben festgestellt, dass das, was wir bei der Technik gewonnen haben, eigentlich durch die neue Stelle wieder verloren gegangen ist. Und das sind immer Zielkonflikte, die es sehr schwierig macht. Eben, wenn man gleichzeitig züchtet, man an der Reduktion von der Ammoniak-Emissionen und dem Tierwohl. Und da muss der Bauer irgendeinen Mittelweg finden, dass man da reduzieren kann. Und da sind wir sehr starke Forschung und Entwicklung angewiesen, wo dann sagen, du, man könnte jetzt da noch ein bisschen optimieren und da könnte man noch ein bisschen besser machen. Da gibt es sicher noch Möglichkeiten.
Ist das einer der Hauptgründe, dass ich zum nächsten Faktum komme, den ich wahrgenommen habe, nämlich dass andere Bereich von der Schweizer Wirtschaft, Verkehr, Gewerbeindustrie, die haben es geschafft, in den letzten 20 Jahren den Ammoniakausstoß um ein Drittel zu reduzieren. Und in der Landwirtschaft hat man eigentlich keine Reduktion hergebracht. In Tonnen ist man immer noch bei 42.000 Tonnen statt 25.000 Tonnen.
Das ist richtig. Also, wenn man jetzt die Stelle, ich habe noch so einen alten Stall bei mir, daheim für Kühe, Nabenstall, lässt zu, hin, Schwemmkanal, wo der Mist einfach Abigkeit und Gülle und dann ist die aber schön zugedeckt. Wenn man Luther der Stelle noch hätte, dann hätten wir da auch können reduzieren. Wir haben eben halt die Stelle investiert auch, in offene Stelle, in die tierfreundliche Stelle rein. Und dort haben wir einfach die höheren Emissionen. Und da.
Ist das nur wegen dem? Ich bin jetzt zu wenig tief in der Materie rein. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass irgendwelche Wasserfachleute oder andere Wissenschaftler würden sagen, ja, der Ritter jetzt zählt das, ich sage nur wegen der Stelle.
Nein, ich sage einfach, da, was wir investiert haben, die Technik, um zu reduzieren, ist wieder durch eine andere Bewegung bei der Stelle, bei der offenen Stelle, auch wieder aufgefressen worden in der Entwicklung. Und es muss ein Ziel sein, oder? Weil da ist Kapital.
Weil man es für die Tiere besser machen.
Genau, für die besser machen und dort eben auch offene Stelle wollen realisieren. Wir sind jetzt daheim auch ein bisschen am Planen von einer Stellenerweiterung. Und genau da ist jetzt auch eines von diesen Problemen, die uns beschäftigen. Wie kann ich das machen? Obwohl, also ich will einen sehr tierfreundlichen Stall. Wie kann ich das machen, dass ich aber möglichst tiefe Ammoniak-Emissionen habe? Was gibt es da für technologische Lösungen? Und da muss man unbedingt schauen, dass man eben die verschiedenen Ziele, die teilweise widersprüchlich sind, aber gleich unter einen Hut bringt.
Okay. Schauen wir uns Trinkwasser ein bisschen an. Ein riesen Thema wurde in den letzten Monaten. Alle reden darüber, ja, wie gut oder wie katastrophal ist es, das Schweizer Trinkwasser eigentlich. Es ist sehr viel zu lesen in der Presse, dass man Trinkwasserfassungen schliessen musste. Der Grund ist, dass gewisse Pestizide Grenzwerte überschritten haben. Wahrscheinlich eines der eindrücklichsten Beispiel ist der Kanton Freiburg, wo 42% von der Trinkwasserfassungen problematisch sind, wegen Chlorothalonil. Also in Zahlen sind das 160 Trinkwasserfassungen, wo kein gutes Wasser mehr rauskommt.
Ja, Chlorothalonil, das war eine grosse Diskussion. Das ist jetzt seit Ende 2019 verboten in der Schweiz. Das wird nicht mehr eingesetzt. Mhm. Die Schweiz war das einzige Land in Europa, wo die Zuabbauprodukte, nicht das ganze Chlorothalonil selber, aber Zuabbauprodukte, wo man dann gesagt hat, das sei relevant, also für die menschliche Gesundheit können sie einen Einfluss haben. Und dann ist der Grenzwert durch die Einstufung von nicht relevant zu relevant um Faktor 100 ist der Grenzwert gesenkt worden von 10 Mikrogramm auf 0,1.
Also verschärft worden. Man hat gesagt, man muss 100 Mal sicher sein.
Genau.
Und dann, was eigentlich noch extrem ist.
Das ist sehr viel gewesen und dann nur die Schweizer gemacht. Die Deutschen nicht, die Österreicher nicht, die Italiener nicht, die Franzosen nicht. Mhm. Und darum sind wir die Einzigen gewesen, die am Schluss dann Probleme bekommen haben mit diesen zwei Abbauprodukten. Unser Wasser, das ist von einer hervorragenden Qualität, aber weil man die zwei Abbauprodukte neu eingestuft hat, hat es zu dem geführt. Das hat jetzt auch zwei Urteil, Vorentscheid vom Bundesverwaltungsgericht gegeben, wo jetzt gesagt haben, dass das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit die Aussage bezüglich krebserregend nicht mehr da machen und auch, dass eben die Weisungen vom Netz weggenommen werden, was das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit gemacht hat. Und da sind wir sehr gespannt, weil jetzt das Gericht definitiv entscheidet beim Hauptentscheid. Es ist spannend.
Darf ich schnell unterbrechen? Ja. Weil sonst ist es zu viel Information auf das Mal. Es ist nämlich interessant. Ich würde es gerne ein bisschen genauer und in aller Offenheit eigentlich anschauen. Es hat geheissen, dass das wahrscheinlich krebserregend sei, das Chlorothalonil. Und sein Gent hat sich dann dagegen gewehrt, hat gesagt, nein, das kann man nicht belegen. Und wir wollen nicht mehr, dass das so gesagt wird.
Genau.
Dann hat es eben den Gerichtsentscheid gegeben. Im Moment dürfen wir das nicht mehr sagen.
Genau.
Es ist aber so, dass zum Beispiel das Bundesamt für Umwelt sagt, mehr als die Hälfte der Kantone haben in der Grundwasserqualität erhebliche Beeinträchtigung.
Ja, das Grundwasser ist wieder ein anderes Thema, oder? Jetzt reden wir vom Trinkwasser. Das Grundwasser ist ein anderes Thema und das Grundwasser ist für uns natürlich auch sehr wichtig und da spielt die Landwirtschaft eine Rolle, das ist richtig. Es spielt aber auch die Abwasserreinigungsanlagen eine Rolle. die heutigen Mikroverunreinigungen kommen zu 60% aus der Abwasserreinigungsanlage, zu 40% aus der Landwirtschaft. Und da hat darum das Parlament heute Frühling ja entsprechende Beschlüsse gefasst. Auf der einen Seite zur Landwirtschaft, auf der anderen Seite aber auch zu der Abwasserreinigungsanlage, Reduktion von Stickstoffemissionen und auch Reduktion von der Mikroverunreinigungen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man eben die ganze Gesellschaft da einbindet. Die Landwirtschaft gehört auch dazu, aber auch Industrie und Haushalt. Und da hat man jetzt einige Entscheidungen können fällen. Und das Grundwasser ist sicher sehr wichtig, aber nicht alles Grundwasser wird als Trinkwasser genutzt. Mhm.
Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Das ist vielleicht für viele Leute nicht so klar, dass das nicht das Gleiche ist.
Ja, Trinkwasser, da wird genutzt. Das kann Quellwasser sein, das vom Berg oben runterkommt, wo man eine Quelle nutzt und aufbereitet. Und Grundwasser kann man auch nutzen als Trinkwasser. Wenn es aber genutzt wird, dann braucht es dazu relativ umfangreiche Abklärungen. Man sagt dem hydrologischen Gutachten vom Spezialist, da schauen wir, woher kommt das Wasser? Wo sind genau die Zuströmbereiche? Und wenn man da herausgefunden hat, Sie merken, ich bin 12 Jahre Präsident von der Altstädter Wasserversorgung, dann braucht es noch eine entsprechende Schutzzone. Eine kleine Schutzzone, die eingezäunt wird, direkt um die Fassung, dass ja auch nichts reinkommt, dann eine grosse Schutzzone, die vor allem die Landwirtschaft betrifft, das ist dann die Testschutzzone 2, wo man dann nicht düngen tut, keine Pflanzenschutzmittel, und dann noch eine erweiterte Schutzzone, Test 3, die dann nochmal für die Landwirtschaft Einfluss hat auf Bauten. Und das ist ganz wichtig, also Quell- und Grundwasser werden noch geschützt mit entsprechenden Schutzzonen und auch mit Reglement. Und da gibt es Bundesvorschriften, die eben sagen, wie da genau muss gemacht werden. Und da, was uns beschäftigt, ist, dass 40% von allen Grundwasser- und Quellwasservorkommen in der Schweiz, die genutzt werden, nach 20 Jahren immer noch nicht geschützt sind durch Bundesrecht. Und da ist unsere Bitte auch an Gemeinden und an Trinkwasserversorgung. Man sollte da, was man nutzt, sollte man auch so schützen, wie
es vorgeschrieben ist. Das ist nicht geschützt, nicht wegen, weil es Bauern nicht wollen, sondern?
Weil es nicht gemacht worden ist. Mhm. Es ist ein bisschen Aufwand. Es kostet ein bisschen etwas. Mhm. Es braucht eben die Gutachten. Es braucht auch viele Verhandlungen mit den Grundeigentümern. Und da, wo ich Präsident war bei unserer Wasserversorgung, Altstädter ist eine relativ grosse Gemeinde mit 12'000 Einwohnern. Und wir haben in dieser Zeit haben wir 9 Quellen geschützt und 2 Grundwasservorkommen geschützt. Mhm. Und das braucht ein bisschen Gespräche mit allen Grundeigentümern. Man muss schauen, dass du mit allen einig wirst. Es gibt ein bisschen Einschränkungen für Grundeigentümer. Man muss ein bisschen etwas zahlen, aber man findet immer Lösungen.
Aber der springende Punkt ist jetzt, wie gut oder wie pestizidverseucht quasi ist denn unser Trinkwasser. Und wenn wir jetzt die Kampagnenflyer anschauen zum Beispiel, und wir können es nachher auch mal ein bisschen umdrehen und es von der anderen Seite anschauen. Ich bringe nochmal ein Zitat, wo man auf dem Flyer von der Trinkwasserinitiative jetzt lesen kann, wo steht, mehr als 1 Million Menschen trinken pestizidbelastetes Trinkwasser, das nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Da haben wir das Gefühl, wir werden vergiftet.
Ja, die Aussage ist sicher so auch nicht haltbar. Wir haben vor einer Woche bei uns in der Ostschweiz im St. Gallen Tagblatt 2 seitigen Bericht von der Kantonschemiker, wurde auch Stellung genommen, einmal zur Trinkwasserqualität. Und die haben dann gesagt, dass eben, wenn man auch derges Wasser trinke, müsste man pro Tag 470 Liter trinken, dass für die menschliche Gesundheit überhaupt
relevant ist. Das sind die Badwannen voll, oder?
Das ist mehr als eine Badwanne voll. Ja. Und wichtig ist, dass man da auch in Kontext stellt. Und sie haben gesagt, es käme eben nicht nur darauf an, ob es etwas drin hat, sondern auch, wie die toxikologische Wirkung ist. Und gerade die Stoffe, die jetzt hier beschrieben werden, die man ja auch nicht lieber nicht drin will, die musst du so eine grosse Menge zu dir nehmen, bis es überhaupt relevant ist für deine Gesundheit, auch nicht über eine längere Zeit. Das ist gar nicht wahrscheinlich. Und da ist auch wichtig, dass Kantonschemiker da auch in den richtigen Kontext stellen.
Aber also Quellen ist vor Aqua, das ist ein Verein von Wasserfachleuten. Das sind 80 verschiedene Fachleute, die zum Teil in den Umweltämtern gearbeitet haben oder die Wissenschaftler sind. Und nochmal, die sagen, dass 1 Million Menschen pestizidbelastetes Trinkwasser trinken.
Ja, es ist richtig, dass die gewisse Stoffe drin hat. Wir können heute natürlich im Wasser in praktisch alles feststellen. Wir haben heute Messmethoden. Wenn wir 0,1 Mikrogramm anschauen, dann ist
das ist ein Millionstel Gramm, oder?
0,1 Millionstel ja. Gramm sogar, also ein 10 Millionstel Teil. Ja. Und da sind natürlich unwahrscheinlich kleine Mengen. Und dann ist eben wichtig, dass man einschätzen kann, hat er überhaupt eine Wirkung auf die menschliche Gesundheit und welche Menge muss man zu sich nehmen, dass es eine Wirkung hat. Und die Kantonschemiker haben da aus meiner Sicht sehr korrekt eingeschätzt auch und eingeordnet, wie viel es brauchen. Und da damals wirklich auch eine Warnung gegeben für die Bevölkerung. Da ist also für eine Gesundheitsgefährdung muss man Wassermengen zu sich nehmen, die gerne nicht realistisch sind.
Ich will es jetzt umkehren. Es ist vielleicht ein bisschen unüblich für ein Gespräch, aber jetzt kehren wir es mal um. und schauen es von der anderen Seite an. Wir haben einen Kollegen, der für den Nebelspalter einen Artikel verfasst, einen Wissenschaftsjournalist, und der hat vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben, das heisst «Verdreht und hochgespielt, wie Umwelt- und Gesundheitsgefahren instrumentalisiert werden». Und da zeigt er zum Beispiel im Kapitel «Trinkwasser», dass die Grenzwerte unglaublich hoch sind und eigentlich überhaupt keine Sinn machen.
Also unglaublich tief oder unglaublich...
Also scharf, ja. Oder unglaublich scharf sind, wie Sie es jetzt vorher auch kurz skizziert haben.
Ja, also, oder für mich ist schon wichtig, dass man wirklich genau hinschaut. Das ist auch wichtig, weil gesundes Wasser ist wichtig in der Schweiz. Aber man muss unbedingt auch richtig einordnen, dass man schaut, was für eine Wirkung hat es überhaupt für die menschliche Gesundheit, ist etwas eben bedeutend für die menschliche Gesundheit, dann sagt man relevant oder nicht, und Grenzwerte muss irgendwo noch nachvollziehbar sein. Oder ich sage immer, alles, was Quell- und Grundwasser ist, das ist sowieso immer sehr guter Qualitätsbereich. Die grössere Herausforderung ist, dass man Seewasser aufbereiten kann, wo ja obliegend immer Abwasserreinigungsanlagen, ausgereinigte Wasser schon eingespeisen haben, wo es dann halt auch Medikamente, Rückstand, Hormone und Schwermetall drin hat. Und da ist ganz wichtig, dass man weiss, woher das Wasser kommt und dass auch die Aufbereitungsanlagen einwandfrei funktionieren. Und ich glaube, da zeigen es auch in der Schweiz, da bin ich auch ein stolz drauf, da haben wir ein super Wasser und da dürfen wir uns zu Europa sehen lassen und da sind wir spitze und natürlich weltweit sowieso.
Sie sind jetzt relativ relaxed, aber ich habe gelesen, dass Sie sich eigentlich oder dass Sie enttäuscht waren ein bisschen von den Umweltverbänden, die ja zum Teil auch zusammenarbeiten natürlich mit der Bauern, wegen dieser Kampagne Agrarlobby stoppen. Und ich will eigentlich ein bisschen auf das eingehen, oder? Mhm. Ist es ein fairer Kampf, wo beide Seiten einigermaßen mit wissenschaftlich fundierten Zahlen um sich schlägt, oder ist es irgendwie nicht mehr fair?
Ja, die Kampagne hat uns sicher sehr beschäftigt, das ist richtig. Oder ich gehe davon aus, dass wir in der Politik unterschiedliche Meinungen dort haben. Die Umweltverbände haben eine wichtige Funktion in der Schweiz, aber ich denke auch die Landwirtschaftsverbände haben eine wichtige Funktion und man muss sich gegenseitig respektieren. Und bei dieser Kampagne geht es eben nicht darum, dass man immer Sachthema uneinig ist, sondern da wird wirklich probiert, den Verband und die Spitzenfunktionäre über Monate zu diskreditieren. Und das ist etwas...
Warum zu diskreditieren?
Wie es darum geht, dass natürlich im Hinblick auf die Abstimmung probiert man natürlich den Verband an und für sich und natürlich die Spitzenleute natürlich im Misskredit zu bringen, dass die Glaubwürdigkeit sinkt und mit dem natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Vorlage durchbringt, im eigenen Sinn erhöht werden kann.
Aber ich meine es noch ein bisschen konkret, wieso, also mit welchen Sachen in Misskredit bringen, wo nachher Glaubwürdigkeit nicht verhebt?
Also eben da, was Sie schon gesagt haben, dass man eben sich nicht einsetzt für die Umwelt, dass man alles probiert zu blockieren, dass die Landwirtschaft keine Hand bietet für wichtige Anliegen von der Gesellschaft, weil ja so alles nicht stimmt und weil wir auch mit konkreten Beispielen können belegen und da eben nicht einmal, sondern über Monate und dann eben auch mit einer Kampagne, die von Roche-Erben finanziert ist und das ist schon etwas, was uns beschäftigt.
Eine Kampagne, die von Roche-Erben,
ja,
also
von Roche-Erben finanziert wird.
Sie müssen noch ein bisschen erläutern, das weiss ich gar nicht.
Ja, es ist ja so, das ist schon recherchiert worden, wird von der MAWA-Stiftung finanziert. Die Kampagne, die kostet 700 bis 800.000 Franken. Personalkosten gehen über den WWF. Und die Gelder kommen aus der MAWA-Stiftung aus und die wird wieder finanziert. Oder ist eine Stiftung von Roche-Erben, also von der Pharma. Und da ist im Frühjahr schon ziemlich bitter gewesen, dass man sieht, dass Gelder, die von dieser Seite kommen, dann eingesetzt werden, zum gegen die Landwirtschaft so über Monate und die Kampagne läuft immer noch vorgehen. Und wir schauen auch im politischen System von der Schweiz als Gift an. Weil einmal haben wir vielleicht mit denen ein bisschen mehr Gemeinsamkeit, einmal mit denen. Und zusammen schaffen wir immer können. Du darfst in den Sachen unterschiedliche Meinungen haben. Du solltest nicht auf die Frau oder auf den Mann spielen. Das ist nicht fair.
Aber es ist ja nicht so falsch, wenn man von der Agrarlobby redet. Bauern sind traditionell in der Schweiz immer in der Politik gewesen, haben für ihre Sache immer gut gekämpft, haben gewusst, wie man sich zusammentut. Und es sind ja nicht nur Bauern allein, es ist die Industrie, die mit der Landwirtschaft verbunden ist. Das ist natürlich ein Machtkörper. Ich sehe so ein bisschen einen interessanten Gesichtsausdruck. Ja. Sie freut sich schon auf die Antwort wahrscheinlich. Es ist ein Machtfaktor in der Schweiz, wo natürlich mit allen Mitteln, wo es gibt, sich einsetzt.
Für. Ja, das ist richtig, das tue ich gerne nicht bestreiten, aber die Umweltverbände haben heute aus meiner Sicht mehr Einfluss. Es sind 680.000 Mitglieder, haben ein Budget von 117 Millionen, alle miteinander. Das ist mehr als die Economy Suisse, der Gewerbeverband und der Bauernverband miteinander hat. Und da respektiere
ich. Das ist Wahnsinn, das ist noch interessant. Die Zahlen habe ich mir auch aufgeschrieben. Zusammen haben die vier grossen Umweltverbände 115 Millionen Franken Budget, machen mit dem natürlich Abstimmungskampf. Und es klingt ja fast ein bisschen, wie soll ich jetzt dem sagen, fast ein bisschen, mir fehlt eigentlich das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall sehr viel kleiner, es ist glaube ich ein Fünftel oder ein Sechstel. Der Bauernverband hat 18 Millionen. Der Bauernverband allein oder mit den anderen Verbänden, die sie noch gesagt haben?
Der Bauernverband hat 18 Millionen, ja. Aber wir haben mal zusammengezählt, ich und im Swiss der Gewerbeverband und also die drei Wirtschaftsverbände. Wir haben heute weniger finanzielles Volumen zur Verfügung pro Jahr als die Umweltverbände. Mhm. Ich darf das nicht kritisieren. Sie haben da müssen aufbauen und sie haben 680'000 Mitglieder, also das ist eine Riesenzahl. Und da sind wir haben 50'000 Mitglieder, also alle unsere Unterorganisationen. Und da zeigen schon, dass natürlich auch die sehr viel Potenz haben und darum ist wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert und manchmal gibt es auch gleiche Meinungen und andere, aber wir wollen nie eine Kampagne starten gegen die Umweltverbände, weil die haben auch eine Aufgabe, die man wahrnehmen und die man auch respektieren.
Dass die so viel Unterstützung haben, das haben wir ja schon bei der Konzernverantwortungsinitiative gesehen, dass offenbar eine steigende Zahl von der Schweizer Bevölkerung sich nicht mehr wohlfühlt mit dem Weg, wo man ökologisch gehen oder ja, dort ist es auch um Menschenrecht gegangen, auch um Ökologie. Und wenn wir jetzt bei den Bauern bleiben, hat das natürlich schon mit der sogenannten Agrarlobby auch zu tun, wo man quasi auch könnte sagen und wo viele Leute das Gefühl haben, die Bauern haben sich zu wenig bewegt. Sie bewegen sich zu wenig im Freihandel. Das heisst, sie sind eigentlich der Bremsklotz, wenn es um andere Industrien geht, die gerne profitieren wollen. Wir haben sehr hohe Zölle in der Schweiz, wir haben Produktstützung und so weiter.
Ja, ist wichtig, dass man weiss, dass wir 34 Freihandelsabkommen haben in der Schweiz und die Landwirtschaft ist immer ein Teil davon. Und wenn wir damit können leben können, unterstützen wir es auch. Also das letzte war schon Indonesien, wo wir ebenfalls unterstützt haben. Und ich wage da mal zu sagen, wenn der Schweizer Bauernverband bei 48,5% Nein-Stimmen nicht relativ deutlich fürs Ja eintreten wäre, hätten sie eben Abkommen auch abstürzen im Frühling. Da wird jetzt einfach da auch mal so in den Raum stellen. Und die Landwirtschaft bietet sehr Wohlhand, wenn man auch die Anliegen von der Landwirtschaft mitnimmt. Und da akzeptieren wir auch, dass die Industrie für ihre Anliegen kämpft und ist am Schluss ein Miteinander. Und man muss ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander. Und dann gibt es auch Mehrheiten. Und da bietet wir auch Hand. Und das Gleiche ist in der Umweltthema auch. Wichtig ist, dass man aufeinander zugeht, redet miteinander und lässt aufeinander.
Jetzt sind die beiden Initiativen sind ja auch ein Ausdruck von dem, dass ein Haufen Leute Gefühl haben, es passiert zu wenig in der Landwirtschaft. Und jetzt sind die Leute noch doppelt verrückt worden, weil es gibt immer die Vorlagen von der Landwirtschaftspolitik für ein paar Jahre raus. Die sogenannte AP22, das würde dann ab dem nächsten Jahr langsam kommen. Und da hat der zuständige Bundesrat, der Guy Parmelin, auch gefunden, das wäre eigentlich ein wichtiges Signal gewesen an die Leute, dass man die Landwirtschaftspolitik umsetzt, auch als Gegengewicht zu den Initiativen, die Bauern als extrem anschauen. Jetzt hat man aber auch die Politik existiert.
Das ist richtig. Man muss einfach sagen, in der Agrarpolitik hat es zwei Bereiche, denke, die wirtschaftspolitischen Fragen und dann die umweltpolitischen Fragen. Und die umweltpolitischen Fragen haben wir rausgenommen aus der Agrarpolitik und haben es vorgezogen, dass man sie in der Frühlingssession bereits können beschliessen konnte. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätte man auf die jetzige Abstimmung keine Antworten gehabt im Landwirtschaftsgesetz, im Chemikaliengesetz und im Gewässerschutzgesetz. Das haben wir bewusst gemacht. Und dann gibt es die wirtschaftspolitischen Fragen. Und dort hat der Bundesrat halt mit der AP ein Projekt vorgelegt, wo die bürgerliche Einkommen um 286 Millionen Franken gesunken wären.
Die Bauern hätten weniger verdient mit
dieser weniger, Politik. Nicht Direktzahlungen, vor allem aus den Märkten raus werden angekommen, wegen neuer Rahmenbedingungen. Und da haben wir einfach gesagt, da muss ein Name über die Bücher, beziehungsweise der Ständerat hat eine Zistierung beschlossen, wir hätten eintreten und dann rückweisen. Und der Ständerat hat gesagt, die hat so viele Mängel in die Agrarpolitik, da muss ein Name über die Bücher, noch einen Bericht machen, der Bundesrat, und wir haben uns dann dem angeschlossen. Aber die umweltpolitischen Fragen, die wichtig sind, die haben wir vorgezogen und sind bereits beschlossen jetzt vom Parlament in der Frühlingssession.
Was sind die wichtigsten Elemente von dem Massnahmenpaket?
Es ist der ganze Paket gewesen, eben in drei Gesetzen, Landwirtschaftsgesetz, Chemikaliengesetz und Gewässerschutzgesetz. Das Wichtigste ist sicher die Pestizidfrage gewesen, oder? Da ist ja da, wenn es auch mit diesen zwei Initiativen kommt. Der Absenkpfad, den der Bundesrat vorher schon beschlossen hat, jetzt auf Gesetzesstufe, Halbierung von der Risiken bis 2027, da hat auch praktisch keine Diskussion gegeben. Da sind von links bis rechts auch die Grünen, sind alle einverstanden gewesen. Dann der zweite grosse Block sind Nährstoffe gewesen, also der ganze Dünger, Futtermittel. Da ist dann im Landwirtschaftsgesetz geregelt worden. Da hat es ein bisschen hin und her gegeben. Es war die Frage, wo sind die Zahlen in der Verordnung oder im Gesetz sind. Die schlägt jetzt der Bundesrat in der Verordnung vor. Da läuft schon die Vernehmlassung. Das war der zweite grosse Block gewesen. Der dritte grosse Block sind dann Biozide gewesen. Also die Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Mhm. Die kommen im Chemikaliengesetz hin. Die Verordnung bringt der Bundesrat da in einer zweiten Phase. Da sind wir ein bisschen weniger betroffen, da braucht vor allem auch die Industrie. Und dann der letzte grosse Block ist das Gewässerschutzgesetz gewesen, wo es darum geht, eben, welche Grenzwerte sind zulässig, wie tut man den Zuströmbereich auch von der entsprechenden Quelle handhaben. Und da gibt es auch Verschärfungen. Und da hat das Parlament beschlossen, das ist ein ganzes Gesetzespaket.
Sie werden ernsthaft umgesetzt in dem Fall?
Ja, das ist
also
klar.
Wenn ich jetzt muss entscheiden, ob ich die beiden Initiativen unterstütze, dann sagen Sie was zu dem Massnahmenpaket?
Ja, das ist wesentlich präziser. Das ist bereits auf Gesetzesstufe. Da haben die Grünen, die SP und die Grünen-Liberalen ebenfalls zugestimmt. Und zwar unisono. Und dann kann man sagen, dann kann es nicht so falsch sein. Abgelehnt hat da die SVP zum grössten Teil. Aber die linke Seite hat da unterstützt und mitgetragen in der Frühlingssession, wie ich persönlich auch. Und ich bin darum der Überzeugung, dass da nicht so schlecht kann sein, dass man eben jetzt auf Gesetzesstufe auch etwas können bewegen. Und da ist eben viel zielgerichteter als die Initiative, die weit auch neben der Realität sind.
Mhm. Sie haben ja einen Haufen kleine Verbände, die im grösseren Bereich von der Landwirtschaft bei Ihnen im Schweizerischen Bauernverband organisiert sind. Zum Beispiel Berufsfischer. Und jetzt sagen aber die Fischer selber, also der Fischereiverband von der Schweiz, sagt klar Ja zu diesen beiden Initiativen.
Ja, das sind die Angelfische, also die, die in den Gewässern mit der Anglerfische, die aber Berufsfische sind auf der See, auf den vielen Seen der Schweiz, die sind bei uns Mitglied und die wissen auch, was es ein bisschen braucht, dass man eben halt auch etwas erwirtschaften kann. Die sind ein bisschen anders gelagert, die sind auch eher ein bisschen pragmatischer. Und die Angeln, die haben, unterstützen da, auch ein bisschen von der Ausrichtung her. Aber gerade im Bereich der Gewässer haben wir sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Es ist auch eine Gewässerschutzgesetz-Revision, ja, jetzt in Umsetzung. Also die Landwirtschaft hat da auf den Gewässern sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Und es ist uns auch wichtig, dass die Gewässer in einem guten Zustand sind.
Sie haben gesagt, wir haben sehr viel gemacht als Bauern in den letzten Jahrzehnten. Und das stimmt mindestens, wenn man anschaut, wie, die Pestizide Ausbringung reduziert worden ist. Das ist ein klarer Absenkpfad. Kann das immer so weitergehen? Was ist Ihre Wunschvorstellung für die Schweizer Landwirtschaft, wie sie, sagen wir, in 10, 20 Jahren sollte aussehen?
Also ich glaube auch, dass Möglichkeiten sind noch da. Wichtig ist, dass die Forschung uns unterstützt. Ich bin überzeugt, im Bereich der Herbizide, das sind die Mittel, die gegen Pflanzen, Unkräuter eingesetzt werden. Da können wir sehr viel machen mit der heutigen Digitalisierung, mit Robotern. Ich glaube, dass wir da weitgehend Herbizide machen, ersetzen, einmal zumindest bei uns in der Landwirtschaft.
Mhm, bleiben wir schnell bei dem und auch ja. Bei den Robotern. Also wie ja. Muss man sich das vorstellen? Natürlich präzise Sprechen. Man hört von Drohnen, von künstlicher Intelligenz.
Nein, die tun hacken. Die tun keine Pflanzenschutzmittel mehr ausbringen. Aber die können erkennen, weisst du, Zucker über Pflanzen und weisst du, Unkraut. Und dann hacken die eben nicht Zucker über Pflänzchen raus, sondern Zuckerrot weg. Und die fahren dann da ganz langsam und hacken den Boden, lockern da und entfernen die Zuckerrot, da, was man nicht will. Mhm. Das ist, denke ich mir, das ist eine gute Entwicklung. Ja. Und da haben wir auch schon erste Prototypen da, die funktionieren. Das ist wichtig. Dann im Bereich der Fungizide gegen Pilze, das ist ja ganz schlimm, wenn man Pilze erkrankt, da hat in vielen Kulturen. Da wollen wir vor allem halt mit resistenteren Sorten. Und da ist wichtig, dass die Forschung eben auch in die Richtung. Nicht nur mehr Ertrag, sondern eben resistentere Sorten. Nicht nur für den Biolandbau, sondern eben für die gesamte Landwirtschaft. Und da ist ein grosses Potenzial, dass man die Fungizide reduzieren kann. Und im Bereich der Insektizide.
Darf ich da noch schnell einhaken? Da weiss ich, dass da intensiv geforscht wird, aber es ist ein schwerer Weg. Es ist bis jetzt nicht, so wie ich es gelesen habe, wirklich mit irgendwelchen Durchbrüchen sind passiert, wo man sagt, doch, jetzt haben wir super gute Resistenz in Pflanzen, die wesentliche Teile des Problems gelöst haben.
Ja, es braucht ein bisschen mehr Mittel. Oder da hat auch der Urs Nickli gesagt, der ehemalige Direktor vom Fibelforschungsinstitut für den biologischen Landbau, dass für grössere Ziele braucht es 10, 15 Jahre Forschungsarbeit und wesentlich mehr Gelder. Und die hat das Parlament auch gesprochen. Es braucht wirklich Leute, die sich mit diesen Themen intensiv nicht auseinandersetzen, Forscher, die auch eben dann die richtigen Ziele haben, die richtig resistentere Sorten, widerstandsfähigere Sorten, vielleicht mit den gleichen Erträgen, nicht immer mehr Ertrag, sondern einfach dort bessere Sorten. Und da sehe ich ein grosses Potenzial. Und zuletzt eben noch die Insektizide, die ich noch anführen will. Und dort will ich wirklich auch darauf hinweisen, im Biolandbau gibt es da schon, es gibt es aber auch schon in der konventionellen Landwirtschaft mit Nützling zum Schaffen, zum Beispiel mit den Trichogramma-Wespen, die dann vorgehen, gegen wegen den Maiszünsler haben wir sehr gute Beispiele. Oder auch, wenn wir Verwirrungstechniken haben, dass sich eben dann die einzelnen Schädlinge nicht mehr weiter vermehren können. Da gibt's heute schon sehr gute Beispiele. Und da muss man auch weiter forschen, weiter dranbleiben, dass wir auch die Insektizide können ersetzen. Und da braucht's noch einen Entwicklungsschritt. Und die Initiative wird eigentlich da alles überbrücken. Das ist heute nicht möglich. Sondern man braucht da mit der Forschung, Entwicklung, braucht's da zusätzliche Schritte. Und dann kann man die Pflanzenschutzmittel, wie man sie letzten 10 Jahren schon gemacht hat, weiter deutlich reduzieren.
Gut, also die Initiative, beide haben natürlich mehrere Jahre Übergangsfrist. Also es wäre schon genug Zeit oder es wäre eine gewisse Zeit genug, kann ich nicht einschätzen, auch für eine Umstellung.
Es ist sicher eine Übergangsfrist drin, aber ich bin überzeugt, dass die erlangt. Das Forscher sagen uns auch, dass zum Beispiel ein totaler Verzicht auf Pestizide, das ist nicht möglich in dieser Zeit. Da braucht es wirklich halt, eben Forschung ist manchmal eine langwierige Angelegenheit. Da braucht es gewisse Schritte und es geht nicht nur darum, zu Mittel setzen, sondern eben für uns vor allem darum, zum Risiko reduzieren. Und dort, bei der Risikoreduktion, da gibt es vor allem die Punkteinträge, dass die Schächte verhebt, die Wäschplätze verhebt, dass die Geräte alle immer super zu Zustand sehen, dass die Ausbildung sehr gut ist von denen, die sie einsetzen. Also da gibt es einen ganzen Massnahmenkatalog, dass wir die Risiken wesentlich reduzieren können. Und da bieten wir Hand, da sind wir gerne bereit, auch unseren Beitrag zu leisten.
Vielleicht ein letzter Bereich. Sie haben das angesprochen mit den Nützlingen. Also wir haben Schädlinge und wir haben Nützlinge. Das ist ja etwas, was man eigentlich hat, wenn man eine grosse Biodiversität hat. Und die ist aber in den letzten Jahren auch massiv geschrumpft, ist ein monokulturell geworden. Sie haben 10 Bienenvölker, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie viele das sind, aber 10 sind in der Zeitung gestanden. Ja. Sie haben sicher Freude an den Insekten, an den Tieren. Das muss ihnen doch persönlich wehtun, dass die Biodiversität so zurückgegangen ist.
Oder wenn man die Schweiz anschaut, oder? Eben 30% sind Wald, das ist 1,2 Millionen Hektar. Dann 500'000 Hektar sind Alpen, die sind sehr naturnah, da kann man nicht viel machen. 25% sind Fels und Stein. Und eigentlich nur ein Viertel von der Landesfläche ist wirklich Kulturland, wo wir Bauern nutzen. Und von dieser Fläche sind wieder 18% oder 100'000 Hektar eben sehr, sehr naturnah. 18%. Ja.
Und dort das macht aber immer noch 82%, die es nicht sind.
Also, wo wir natürlich auch produktiv sind. Klar. Und das ist auch sehr wichtig, oder? Die Lebensmittel ist am Schluss die Lebensgrundlage von der Bevölkerung. Und wir importieren ja jetzt schon 40% von den Lebensmitteln. Und mit diesen Initiativen wäre jetzt dann noch 60%, die wir müssen importieren. Und darum bin ich der Überzeugung, dass eben für die Nachhaltigkeit braucht es eben alles. Und bin ich als Biobauer überzeugt, wir brauchen eine Produktion von Lebensmitteln. Wir brauchen den ökologischen Ausgleich, auch in einer wertvollen Form. Es braucht aber auch die soziale Ausgewogenheit von den Massnahmen. Die Lebensmittel sollen erschwinglich sein für die Bevölkerung. Die Bauern sollen aber auch einen Lohn haben, das könnte den Lebensunterhalt bestreiten. Und für diese Ausgewogenheit arbeiten wir. Und darum bin ich eigentlich stolz, was wir erreicht haben. Weil wir müssen nur 7% Biodiversitätsförderfläche haben noch Gesetz heute. Haben aber 18%. Und ich glaube, da haben die Bauern sehr viel gemacht, auch aus eigener Überzeugung.
Also kommen wir zu einem Schluss, Herr Ritter. Was denken Sie, wie kommt es raus am 13. Juni?
Ja, man muss sicher noch sehr viel schaffen. Aber ich bin immer der Überzeugung, dass die Mehrheit von der Bevölkerung eben auch eine nachhaltige Entwicklung will und schaut, was steht am Schluss in diesen Initiativtexten. Und wenn Sie die Initiativtext selber lesen, sehe ich jetzt, dass die sehr extrem abgefasst sind und so nicht umsetzbar ist und so am Schluss Parlament und Bundesrat folgen und die Initiative abgelehnt werden.
Sagt Markus Ritter aus seiner Perspektive. Ich tue jetzt da nicht mehr dagegen halten. Der Werbespruch sei Ihnen gönnt auch.